Wenn ich so meine Bibel lese, dann freue ich mich immer wieder darüber, dass sie voll ist von Zusagen und Verheißungen, an die ich glauben kann, an denen ich mich festhalten kann und von denen ich mich auch tragen lassen kann. Ja, mehr noch, deren absolute Zuverlässigkeit wir hier und da sogar überprüfen können. Der Professor Gitt hat einmal festgestellt, dass von den über 7000 Verheißungen der Schrift mehr als die Hälfte schon erfüllt sind. Wir können also viele Verheißungen und Zusagen mit unserem Wissen bereits überprüfen. Und der folgende für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Predigtext, der enthält eine solche überprüfbare Zusage. Eine Zusage, die, ich sag mal, die im Dauervollzug ist. Ich lese aus 1. Mose 8, die Verse 18 bis 22. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne, dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht, das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch, und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Und jetzt kommt diese Zusage, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wir danken dir für dein Wort, Herr, und wir wollen dich bitten, dass du selbst es uns aufschließt. Amen. Viele Menschen halten ja diese Geschichte von Noah und der Arche für ein Märchen oder eher für etwas, das nur gleichnishaft gemeint ist, aber sie steht so in der Bibel und damit ist sie zuverlässig. Und mancher hat mit diesem Bericht vielleicht auch Schwierigkeiten, weil es ihm schwerfällt zu glauben, dass Gott wirklich so sehr richtet, denn genau das hat er ja kurz vorher getan. Ich lese nochmal aus 1. Mose 6, drei Verse. Da heißt es, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Gott beschließt also, alles menschliche Leben auf der Erde auszulöschen. Und nur ganz wenige Menschen finden vor ihm Gnade. Nur Noah und seine Familie, genauer also Noah, seine Frau, seine drei Söhne und deren Frauen. Diese eine Familie überlebt Gottes weltweites Gericht in einer großen hölzernen Arche. Zusammen mit den vielen Tieren aus jeder Art. Sie überleben diese riesigen Regengüsse und die Überschwemmung der gesamten Erdoberfläche. Ich möchte mich jetzt nicht aufhalten mit dem vielen Klugen oder auch weniger Klugen, was so über die Sintflut geschrieben worden ist. Nur ein Märchen ist sie selbst nach der Ansicht einer zunehmenden Zahl von Naturwissenschaftlern nicht. Von solchen Wissenschaftlern sind in den letzten 40, 50 Jahren eine ganze Reihe Veröffentlichungen erschienen, in denen immer wieder dieses Sintflutgeschehen sehr logisch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen in Einklang gebracht worden ist. Aber zum Text. Mehr als ein Jahr ist jetzt seit dem Beginn der Katastrophe vergangen und nun können die 8 noch übrig gebliebenen Menschen endlich die Arche verlassen. Hätte Gott nicht auch anders handeln können? Hätte er nicht bei seinem ursprünglichen Beschluss bleiben und alles Leben auf der Erde vernichten können? Was hat er gesagt? Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Er tut es nicht. Das heißt, er will diese Welt noch. Er schenkt ihr noch Gnadenzeit. Geschenkte Zeit zwischen Sintflut und Wiederkunft Christi. Und unter dem Thema möchte ich den Text in drei Schritten mit euch bedenken. Ein erster Gott schenkt das Leben neu. Dieser Bericht von der Sintflut, der erinnert uns ja daran, dass den Menschen eigentlich gesagt ist, was gut ist. Etwa im Wochenspruch, den die Renate zu Beginn vorgelesen hat. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Gott ist es also nicht egal, was hier auf der Erde geschieht. Und von daher ist sein Zorn und sein Urteil, die Menschheit zu vernichten, eigentlich doch selbst für uns verständlich. Wir nehmen so vieles in unserem Leben als selbstverständlich hin, weil es schon immer so war und dann auch immer so bleibt. Und dieser Bericht lehrt uns, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir leben dürfen. Und wer selbst mal lebensgefährlich erkrankt war, der wird es Noah und seiner Familie auch nachempfinden können, was für ein Geschenk das ist, leben zu dürfen. Er ist dann sicherlich dankbar für die ihm noch geschenkte Zeit. Ich will versuchen, mich in die Lage der 8 Menschen hineinzudenken, die diese ganze Katastrophe von Anfang an miterlebt haben. Dabei habe ich an diesen Genesis-Film gedacht, den ich vor vielen Jahren im Fernsehen gesehen habe. Und die Bilder sind mir immer noch irgendwo vor Augen. Da ertrinken um die Arche herum Tausende und Abertausende von Menschen. Und Noah darf und kann ihnen nicht helfen. Und als schließlich alle draußen tot waren, da waren diese 8 in der Arche übergebliebenen allein auf einer riesigen, endlos erscheinenden Wasserwüste. Und es sah so aus, als hätte Gott, der sie ja gerade auf diesen Weg geschickt hat, sie nun auch allein gelassen. Und diese 8, die haben ganz hautnah erlebt, dass der Bestand der Welt und ihr eigenes Leben keine Selbstverständlichkeit ist. Und dass wir Menschen wirklich Gott alles verdanken. Und das umso mehr, als wir es eigentlich gar nicht verdient haben, weiterzuleben. Aber jetzt ist es vorbei. Die Arche hat aufgesetzt, die Erde ist weitgehend trocken. Gott schenkt den Menschen das Leben neu. Gott macht einen neuen Anfang mit dieser Welt. Die 8 können die Arche verlassen. Sie warten erst noch und tun es erst dann, wenn Gott es ihnen gesagt hat. Denn Gott fängt neu an und nicht der Mensch. Gott schenkt das Leben neu. Er will ihr Leben und er will auch unser Leben. Und was ins Auge fällt, ist, was Noah nach dem Verlassen der Arche als erstes tut. Und natürlich auch, was er nicht tut. Er schleppt ein paar Steinbrocken zusammen, schichtet sie aufeinander, legt ein wenig Stroh und angeschwemmtes Holz drauf und dann greift er nach den Tieren, die er herübergerettet hat. Das heißt, er baut seinem Herrn einen Altar und bringt ihm ein Dankopfer. Und das ist für ihn das Erste und Wichtigste. Denn Gott hat ihm und den Seinen das Leben neu geschenkt. Es gibt also nichts Wichtigeres, als auf Gottes Ja zu einem neuen Leben zu reagieren, auch für uns. Und Noah reagiert mit einem Dankopfer und er opfert dabei das Wertvollste, das er überhaupt noch besitzt. Er nimmt von den allen reinen Tieren je eines. Noahs erste Handlung ist also so etwas wie ein Gottesdienst, der eigentlich schon all das enthält, was auch ein Gottesdienst ausmacht. Zum Beispiel Dank des Geretteten für die Rettung. Oder die Tatsache, dass Gottesdienst vor aller Arbeit und vor aller Sorge um die Zukunft kommt. Dass der Mensch das Wertvollste gibt, was er hat. Und dass es im Gottesdienst auf das Herz des Menschen ankommt. Und dass er vor Gott zur Ruhe kommt. Und wie sieht das mit unserem Gottesdienst, mit unserer Einstellung zum Gottesdienst aus? Jeder macht sich da selbst prüfen, ob Gott ihm auch so konkurrenzlos wichtig ist wie Noah, der ihn vor alles und über alles setzt. Schließlich sind wir als Christen doch auch gerettet worden und haben auch neues Leben geschenkt bekommen. Wir haben doch auch erfahren, dass Gott das Leben neu schenkt. Damals, als wir den Weg zu ihm gefunden haben. Wir wissen inzwischen sogar noch viel mehr als Noah. Wir wissen, dass Gott solch eine Schenkung noch einmal vorgenommen hat, als er seinen einzigen Sohn ans Kreuz schickte, damit wir leben können. Gott schenkt das Leben neu. Dankeschön. Und wenn er das tut, dann will er natürlich auch, dass dieses Leben Bestand hat. Und deshalb, das ist das Zweite, er setzt Ordnungen, die das Leben bewahren. Gott will also den Fortbestand dieser Welt. Er will die Erde nicht mehr verfluchen und den Menschen willen. Und deshalb lässt er die Ordnungen weiterhin gelten, die den Bestand dieser Welt sichern. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist Gottes Zusage an Noah und seine Nachkommen und damit auch an uns. Und mit dieser Ordnung bindet sich Gott an die Erde und an das Leben. Und es ist eine gute Ordnung, ein Fundament, auf dem man leben kann. Der Rhythmus unseres Lebens, unserer Tage, unserer Wochen, unserer Monate, der Rhythmus unseres Wachens und unseres Schlafens, unserer Arbeit und unseres Ruhens, der ganze Rhythmus beruht auf dieser Zusage Gottes und auf der Treue, mit der er sein einmal gegebenes Wort hält. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Und dieser Rhythmus der Schöpfung hat nicht aufgehört bis zum heutigen Tag. Es wird immer noch gesät und geerntet. Gott schenkt immer noch Sonne und Regen. Wir haben immer noch Zeiten des Arbeitens und der Ruhe. Und wenn dieser Rhythmus heute vielleicht auch ein bisschen gestört erscheint, zum Beispiel dadurch, dass die Erträge dieser Erde so ungleich verteilt sind, dass ein Teil der Menschheit im Überfluss lebt und ein anderer Teil hungert, sogar verhungert, dass Menschen einander die Lebensgrundlagen streitig machen, dass die Luft verpestet, das Wasser verseucht wird, dass das Ozonloch, von dem heute kaum noch jemand spricht, immer größer wird, dass die Ressourcen der Erde in einem kaum noch zu beschreibenden Maße ausgebeutet werden. Wenn also dieser Rhythmus der göttlichen Schöpfungsordnung gestört erscheint, dann tragen wir die Schuld, die Menschen allein. Ich denke an die verheerenden Hurricanes in den USA, an die abschmelzenden Polkappen. Ich denke daran, dass der Mensch daran schuld ist, weil er es nicht fertig kriegt, diesen gewaltigen CO2-Ausstoß entscheidend zu vermindern. Und man fragt sich dann, machen wir uns selbst kaputt? Aber Gott hat seine Ordnung nicht geändert. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Gott will den Fortbestand dieser Welt, und zwar bis zu dem Tage, den er gesetzt hat. Aber es scheint nicht mehr ausgeschlossen zu sein, dass wir uns seinem Willen widersetzen und den Bestand der Welt, die er erhalten will, gefährden. Gott selbst hält an seinen Ordnungen fest. Nur der Mensch rüttelt daran. Wo wären wir denn, wenn Gott damals bei der Sintflut dieses Unternehmen Mensch abgebrochen und keinen neuen Anfang gemacht hätte? Gott bewahrt also durch seine Ordnungen diese Welt und damit den Menschen. Und das, obwohl, wie er selbst in unserem Text sagt, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend auf. Gott ist dem Menschen gnädig und den Höhepunkt dieser Gnade, den erleben wir dann später auf Golgatha am Kreuz. Nicht nur Israel als Gottes auserwähltes Volk ist Beleg für diese Gnade. Das Volk, das trotz dauernder Verfolgung und Ausrottungsversuche immer noch besteht und das sogar in eigenen Grenzen. Die ganze Menschheit ist immer noch da, mehr als 5000 Jahre nach Noah. Und wir sollen nach Gottes Willen als seine Geschöpfe in seinen Ordnungen auch weiterhin da sein. Denn, und das ist der dritte Gedanke, Gott sagt Ja zu dieser Welt, allerdings befristet. Ich bin froh über diese Zusage im letzten Vers. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und ich denke, dass diese Zusage angesichts der viel diskutierten möglichen Klimakatastrophe ganz wichtig ist. Wir tragen ganz sicher Verantwortung dafür, alles zu tun für die Bewahrung der Schöpfung, denn sie ist uns anvertraut. Aber ich bin auch ganz sicher, dass wir die Erde nicht kaputt kriegen, bevor Gott den Termin bestimmt hat. Den Zeitpunkt für das Ende setzt Gott, der gesagt hat, solange die Erde steht. Die Zeit ist begrenzt, aber den Zeitpunkt setzt der Herr. Und wenn es dann durch eine Klimakatastrophe geschieht, dann ist es immer noch er, der den Punkt gesetzt und das bewusst zugelassen hat. Wer den Text nur flüchtig liest, der wird vielleicht meinen, Gott gebe da so eine Garantie für den Fortbestand der Erde. Aber das tut er nicht, denn da steht ja, solange die Erde steht. Und das heißt eben nicht länger. Die Zeit ist begrenzt. Unsere Welt existiert also auf Widerruf. Es wird eines Tages, vielleicht schon morgen oder übermorgen, zu Ende sein mit ihr. Gottes Ja zur Existenz unserer Welt gilt also nur auf Zeit, für die Zeit eben zwischen der Sintflut und der Wiederkunft Christi. Nun geht es für uns bestimmt nicht darum, jetzt nach Zeichen zu suchen, wann denn wohl mit dem Ende zu rechnen sei. Es ist keine Frage, dass wir in der Endzeit leben, aber es ist schon eine Frage, wie lange die noch dauern wird, weil Gott ja ganz andere Zeitmaßstäbe hat als wir. Beantworten können wir die Frage nicht. Auch nicht anhand der sicherlich schon sichtbaren Zeichen. So ist das für uns doch eigentlich nur wichtig zu wissen, dass Gott zu uns als seiner Schöpfung steht und was wir von ihm zu erwarten haben. Und darauf gibt der Text, meine ich, uns eine zweifache Antwort. Zum einen, das haben wir schon gesehen, dass Gott seine Welt wirklich will und dass er ihr deshalb Ordnungen gegeben hat, in denen wir leben können. Und dass wir uns darauf verlassen können, dass Gott nicht Zerstörung will, sondern Bewahrung. Dass er nicht Vernichtung will, sondern Frieden. Dass er nicht Not, sondern Versorgung mit dem Nötigen möchte. Und nur deshalb dürfen Noah und seine Familie leben. Und nur deshalb darf mit ihnen eine neue Menschheit beginnen. Und nur deshalb leben auch wir heute noch. Sinn der geschenkten Zeit, der Gnadenzeit ist es, dass noch viele Menschen den Weg zu Christus finden. Ich denke, deshalb ist sie noch nicht zu Ende. Aber da gibt es noch die zweite Antwort. Die Ordnung, in der wir in dieser Welt leben, ist ja letztlich nur eine Behelfsordnung. Da ist zwar die Rede von einer heilen Welt, aber gleichzeitig wird gesprochen von der Bosheit des menschlichen Herzens, die es ja immer noch gibt. Da ist die Rede von einer funktionierenden Welt, aber diese funktionierende Welt, die ist voller falsch oder schlecht funktionierender Menschen. Und da gibt es Berge von Schuld, die nicht bereinigt, sondern unter den Teppich gekehrt werden. All das gibt's. Und dann ist da schließlich Gott, der sich den Menschen zum Bild geschafft hat, der es aber immer wieder erleben muss, dass die Menschen nicht an ihm interessiert sind, nichts von ihm wissen wollen, eigene Wege gehen. Und so kann der neue Anfang, der für Noah und seine Nachkommen, also auch für uns gemacht worden ist, ich denke, nicht letztes Ziel der Wege Gottes sein, sondern nur eine Zwischenlösung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem mit der Wiederkunft Christi tatsächlich der eigentliche neue Weg beschritten wird. Wir halten vielleicht den augenblicklichen Zustand für ziemlich normal und können ganz gut damit leben. Aber Gott wird sich auf Dauer nicht zufrieden geben mit dem Zustand des menschlichen Herzens. Gott will mehr als nur eine Ordnung, die das Leben bewahrt. Er will unser Herz. Und deshalb ist sein Neuanfang mit Noah auch nicht der letzte. Und sein Ja zu dieser Welt nur ein befristetes Ja. Wir leben also zwischen Sintflut und Wiederkunft. Und im Gegensatz zu Noah wissen wir, dass Gott inzwischen mit seinem Sohn noch ein viel wertvolleres, kostbareres, größeres Opfer gebracht hat. Und die Zeit, die Gott uns noch schenkt, diese Gnadenzeit zwischen Sintflut und Wiederkunft, diese Zeit gibt er uns zur Vorbereitung auf das Neue, das durch dieses Opfer eingeleitet wird. Wir sind als Christen dazu aufgerufen, in dieser Zeit einen Auftrag in dieser Welt zu erfüllen. Wir sollen die Verlorenen im Blick haben, die Menschen, die ohne die Botschaft vom Kreuz leben, denen noch nicht deutlich genug gesagt worden ist, dass man nicht automatisch zu Gott kommt. Und da sind auch wir gefragt. Und wie viele Menschen gibt es, die zwar auf dem Papier dazugehören, die vielleicht sogar regelmäßig zum Gottesdienst kommen, die aber das Letzte, die persönliche Beziehung zu Jesus nicht erlebt haben. Und wenn dann, wie wir es Gott sei Dank immer wieder mal erleben dürfen, jemand zum Glauben findet, wenn jemand zu dieser persönlichen Beziehung kommt, dann merkt er erst, dass trotz alles vorherigen Richtigseins eben doch was gefehlt hat. Das Taufschein, das Zugehörigkeit zu einer Gemeinde und das sogar regelmäßige Teilnahme an den Gemeindezusammenkünften es allein nicht ausmachen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir überall dort, wohin wir gestellt sind, das Evangelium weitersagen. Hier vor unserer eigenen Tür, wie auch draußen auf dem Missionsfeld, wo wir Geschwister, die dort missionarisch tätig sind, unterstützen können durch Gebete und Opfer. Denn das hat Jesus ja uns allen geboten, als er gesagt hat, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Wer nicht selbst gehen kann, der kann andere unterstützen, damit sie gehen können. Und ich denke, das ist der zweifache Sinn dieser geschenkten Zeit. Dass Gottes Kinder sich selbst vorbereiten auf die vor ihnen liegende Ewigkeit, auf die Gemeinschaft mit Christus in der Herrlichkeit des Vaters und dass noch viele Menschen den Weg zu Christus finden. Und deshalb lasst uns diese geschenkte Zeit nutzen, mit Gottes Hilfe und an dem Platz, an dem er uns haben will. Amen.